Also du hast was ganz Schönes gesagt, dass man quasi auch in die Welt des Hundes eintaucht. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Aber also nicht umsonst heißt mein eines Buch Abgeleint und mein Online-Programm Projekt Freilauf, weil es geht halt oft auch wirklich um Freilauf und Abgeleint werden. Das ist schon von vielen Hunden ein großes Bedürfnis. Und mit gutem Training ist da echt ganz, ganz viel möglich. Und es ist auch manchmal so, dass Hundehalter quasi, dass die Hunde die den Hundehalter überraschen und die Glaubenssätze sozusagen über Bord werfen und dann die Hundehalter sagen, ah, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich den da ableinen kann und dass der so schön ansprechbar ist oder dass man eben ins Training einsteigt mit einem Podenco, weil man sieht, da, ja, also überall steht, du kannst einen Podenco niemals ableinen und dann trainierst du und ich sag dann irgendwann so, ja, also haben mir jetzt deine Videos angeschaut oder ich habe den Hund live gesehen. Wir gehen jetzt da mal hin, wo es ungefährlich ist, und dann lassen wir mal die Leine weg, ne? Und dann
Ja gut, die Schleppleine könnte
sagen,
man ja im Zweifelsfall sogar am Geschirr lassen, aber dann geht den Leuten doch erstmal
ja.
Kinnlade auf.
Und dann schreiben die mir irgendwann so, ich habe den jetzt schon zweimal abgerufen. Das war sicherlich Zufall. So, nein, du hast ein halbes Jahr gut geübt. Das ist natürlich kein Zufall. Das funktioniert ja auch. Also wenn das Training nicht funktionieren würde, würde ich das ja auch nicht mehr machen, ne? Also man muss da sich manchmal auch ein bisschen mehr zutrauen. Und oft ist es wirklich so, dass im Kopf, dass man sich denkt, das ist doch ein XY, der kommt aus dem Tierschutz, den kann ich niemals ableihen. Jeder Hund ist ein Individuum und wir sollten es auf jeden Fall versuchen, weil das sind wir dem Hund sozusagen schuldig, finde ich. Und da ist oft mehr möglich, als wir vielleicht denken. Aber, großes Aber, jagdlich ambitionierte Hunde brauchen halt auch schlaue Halter. Also Halter, die so ein bisschen verantwortungsvoll mit Freilauf umgehen. Die meisten Hunde sind nicht dafür gedacht, dass wir sie in der Dämmerung telefonierenderweise freilassen und dann sagen, ja, mach mal. Ne? Also zumindest mein Training ist nicht darauf ausgerichtet. Ne? Das, was du schon gesagt hast, was ich wichtig finde, ist, dass wir eben so dieses Dreieck mit die Umwelt muss zufrieden sein, also die Tierchen, die da wohnen, dürfen nicht gestört werden, die Menschen, die da sonst spazieren laufen, joggen oder mit ihren Kindern unterwegs sind, dürfen nicht gestört werden. Mein Hund muss glücklich sein und ich muss glücklich sein und entspannt sein. Wenn diese drei Sachen in Einklang sind, dann kann das auch ohne Freilauf funktionieren. Ich hatte einen Rauhaar-Dackel im Training. Da war nicht, nach der ersten Stunde war klar, ey, unser Ziel ist gar nicht Freilauf. Die Besitzer waren schon, die hatten den vorher immer nur an der kurzen Leine oder ab und dann war er halt weg. Dann habe ich denen gesagt, ey, da wo ihr lauft, und ja, das gilt nicht für alle Hunde, ne? Aber da wo ihr lauft, dürft ihr auch gerne mal eine Flexileine verwenden. Oh, Vorsicht, ja, also Flexileine ist nicht das Allheilmittel. Aber in dem Fall war es eine gute Möglichkeit. Und dann haben die nach dem ersten Termin schon angerufen und haben gesagt, mein Gott, es ist so viel entspannter. Der schreit nicht mehr die ganze Zeit, der ist da. Wir sind schon, wir haben richtig schöne Spaziergänge. Können wir in der nächsten Stunde ein bisschen an anderen Sachen erstmal arbeiten? Weil das war denen dann wichtiger. Da geht es ja auch durch Management schon ganz prima, ne? Wenn ich Spaziergänge finde, wo der Hund nicht mehr dauerhaft an der Leine zieht, sondern einfach tüdelig unterwegs ist und ich kann meinen Gedanken frönen und der Hund ist an der 10 oder 5 Meter Leine und ich weiß, der rennt da jetzt nicht Vollgas rein und wir sind da trotzdem an der Leine, aber gemeinsam unterwegs, kann das auch eine schöne Lösung sein. Also wenn sie nur dieses Dreieck gut passt, dann ist das schon mal ganz toll. Es gibt aber Hunde, für die ist auch wirklich Freilauf sehr wichtig und das ist dann, und das ist ja auch das, was wir im Training immer definieren. Was sind denn jetzt die Ziele? Was würdest du dir wünschen? Ich gucke mir den Hund an, um zu gucken, was würde sich vielleicht der Hund wünschen. Und dass wir das so hinkriegen, dass es, ne, für beide Seiten weniger Frust bedeutet, dass wir auch versuchen, dass da so ein unsichtbares Band oder eine tiefere Verbindung zwischen Hund und Mensch passiert und dass die einfach mehr gemeinsam unterwegs sind und nicht in zwei Welten. Aber was ich genauso wichtig finde, ist, dass die Menschen sich dann nicht dauernd Gedanken über das Training machen müssen, sondern dass das Training halt nebenbei läuft und entspannt ist. Und weil eben Training am Jagdverhalten, das ist halt nichts, was ich in 2 Wochen viel hilft, viel einfach so mache und dann funktioniert es nach 2 Wochen.
Da
So ist
hake ich jetzt
leider
mal
nicht.
direkt kurz ein. Dieses Training, wie soll ich denn dieses Training aufbauen? Also, dass man natürlich professionelle Hilfe damit erstmal braucht, das ist klar. Ich kann nicht sagen, ja, ich fange jetzt mal heute an, sondern dass man sich professionelle Hilfe holt. Aber wie sieht das aus? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also, ich werde wahrscheinlich nicht mit meinem jagdlich sehr motivierten Hund mitten in ein Jagd Revier gehen, wo sich Bambi, Klopfer und ich weiß nicht wer regelmäßig die Pfoten und Hufe in die Hand geben und sagen, Ja, ach, hallo Hund, du bist auch hier und ich stehe da und will jetzt trainieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird.
Auf jeden Fall. Also man geht ja auch nicht, keine Ahnung, mit Kindern ins Freizeitbad, um da Mathe mit denen zu machen, ne? Also da ist auch sehr aufregend und dann wird es auch nicht funktionieren, dass wir dem was Neues beibringen, ne? Wir müssen schon immer gucken, wie ist denn die Umgebung? Und bevor wir aber ins Training einsteigen, weil Training an sich ist oft ja gar kein Hexenwerk, aber der Wirkungsgrad von vielen, häufig ist der Wirkungsgrad des Trainings halt sehr, sehr schlecht. Und dass wir da eben, bevor wir ins Training einsteigen, mit jemand anders, und das muss kein Trainer sein, da kann auch eine gute Freundin mal drauf schauen, eine Analyse macht erstmal, was könnte den Frust machen, was könnte denn dein Training vielleicht jenseits vom Training beeinflussen. Weil ich erlebe das ganz oft, dass die Werkzeuge bei den Hundehaltern eigentlich bekannt sind. Also viele meiner Kunden wissen schon, keine Ahnung, wie man gutes Verhalten fördert. Die wissen ein bisschen was, wie man einen Hund passend belohnt oder wie man vielleicht auch einen Rückruf aufbaut. Und die versuchen das schon sehr lange, aber es funktioniert nicht. Und das liegt nicht daran, dass die doof sind oder dass die Trainingswerkzeuge nicht greifen, sondern das liegt einfach daran, dass man vorher sich noch keine Gedanken um Setting und um die Lernbedingungen gemacht hat. Und da gibt es halt gerade in Bezug aufs Jagdverhalten ganz viele kleine Rädchen, die dazu führen, dass was unten rauskommt, entweder viel Jagdverhalten ist oder wenig Jagdverhalten ist und ob das, was du tust, dann mit deinem Hund funktioniert oder nicht. Und diese Feinheiten im Training, da sollte man einfach nochmal gucken, wie die Rädchen, also wie greifen die ineinander, passt das oder gibt es vielleicht ein, zwei Sachen, die ich ändere, auch bei der Spaziergangsgestaltung, wie gehe ich spazieren, wo ich gehe spazieren, wie lange gehe ich spazieren, mit was gehe ich spazieren. Was passiert daheim, die alle am Ende aufs Jagdverhalten sich auswirken. Also der typische Arbeitshund oder Jagdhund, der darauf selektiert ist, irgendwas mit Hetzen zu tun, und da fallen ja auch die Hütehunde dann mit drunter. Da wird ganz viel, was im Alltag passiert, am Ende wirkt sich das aufs Jagdverhalten, blöd gesagt, aus. Und deswegen ist das, was man sieht bei dem Hund, was wir so als Jagdtrieb beschreiben, oft gar nicht das, was nur genetisch und durch Lernerfahrung passiert ist, sondern ganz viel beeinflusst durch ganz viele Sachen, die da sonst passieren. Und wenn ich da eben gut gucke und wenn ich darauf achte, dann kann das Training auch funktionieren. Wenn ich einen Hund habe, der draußen, und ich würde sagen, 50% der Hunde, die ich ins Training bekomme, die fressen draußen zum Beispiel nicht. Die
Warum fressen die draußen nicht? Also wenn ich denen doch was Leckeres hinhalte, so Leberwurst oder sowas.
Weil sie zu aufgeregt sind, weil sie zu sehr schon im Jagdverhalten drin stecken. Das ist das auch, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben ja viel, viel darauf, wir haben viel selektiert, dass Fressen im jagdlichen Kontext nicht mehr wichtig ist. Und das haben wir dann am Ende, ne? Also der Hund, der sagt, nö, meine Selektionsgeschichte sagt, Essen ist nicht wichtig, dann will ich jetzt auch nichts essen, sondern ich will einfach nur rennen. Und lass mich doch mit deiner Leberwurst in Ruhe. Oder sie fressen es halt, aber es hat keinen verstärkenden Effekt in dem Moment. Und dann muss ich natürlich sehr viel tun oder mit den Belohnungen noch mehr, quasi noch mehr auftischen und immer noch mehr und noch mehr machen. Und das ist kein effektives Training. Und da müssen wir eben nochmal 5 Schritte zurückgehen und uns wirklich Setting und Lernbedingungen anschauen und dann Schritt für Schritt so weit dran arbeiten, dass es dann später funktioniert.
Das heißt aber jetzt nur für die Zuschauer im Umkehrschluss nicht, dass wenn mein Hund eine Übung gut ausgeführt hat, er prinzipiell nicht vielleicht auch den berühmten Keks oder die berühmte Leberwurst mal nimmt. Also ich sollte den Hund schon durchaus belohnen. Die Frage ist halt nur, ob in dem Fall dann der Keks oder die Leberwurst die richtige Belohnung wäre.
Erstens das, genau, und also eine Belohnung ist nie schädlich, sagen wir es mal so. Die meisten Hunde freuen sich ja auch über einen Keks. Wenn ich aber merke, ich bin in einer Umwelt, wo es für den Hund einfach jagdlich gerade sehr schwierig ist, weil es einfach super aufregend ist, weil so viele Gerüche sind, und er kann kein Futter mehr nehmen, dass ich da auch möglichst nicht zu lange mich aufhalte. Und jetzt werden alle sagen, ja, die hat ja leicht reden, woanders hingehen, und mein Hund ist überall aufgeregt. Aber das ist ja unsere Aufgabe, da zu gucken, wie können wir es so gestalten, dass wir wieder an einen Hund kommen, der überhaupt denken kann, der überhaupt lernen kann, weil eben viele Hunde, dadurch, dass man viel in jagdlich spannenden Gebieten mit ihnen unterwegs ist, auch an der Schleppleine unterwegs ist, halt schon ganz viel gelernt haben, boah, draußen ist immer super aufregend. Draußen ist immer spannend, draußen ist auch immer ein bisschen frustig, weil ich rieche da Sachen, ich höre da Sachen, ich sehe da Sachen und ich darf nicht. Und das verhindert aber am Ende natürlich langfristig auch das Lernen, weil dann kommen die schon mit das nächste Mal mit dieser Erwartungshaltung da rein und dann wird es immer und immer und immer schwerer und
Das
schwieriger.
heißt also, ein Hund, der schon aufgeregt ist, sage ich jetzt mal, egal warum, da wird es schwierig, den überhaupt ja so zu trainieren, dass das auch im Hirn ankommt, weil der einfach schon, ich sage jetzt mal so laienhaft, in seine Jagdwelt abgetaucht ist und ich dann auch mit den besten Keksen, den teuersten Dummies, den ich weiß nicht was, ihn sozusagen nicht erreiche, weil er einfach, wie du so schön gerade sagtest, abgetaucht ist in seine Welt.
Genau, und weil er vielleicht auch gelernt hat, hey, die da hinten, die da an der Leine hängt, die interessiert das auch alles gar nicht. Und vielleicht finden sie es auch noch doof, was ich da tue. Und die hat meine Talente auch noch gar nicht verstanden. Und dann tun die Hunde halt viel mehr in die Umwelt abtauchen. Was für ein Deutsch tun, abtauchen, ihr wisst, was ich meine. Also tauchen noch mehr in die Umwelt ab und machen noch
Das war
mehr.
jetzt perfekt. Tauchen noch mehr in die Umwelt.
Und dann wird es immer schwerer, da eben auch dagegen anzustinken. Und dann habe ich Kunden, die zu Beginn des Trainings sagen, ja, es gibt nichts Besseres als Jagen für den Hund. Sag ich, ja, ist auch ganz normal. Also auch alle Hunde, die ich bis jetzt hatte, die sind nicht für Felldummies tot umgefallen vor Freude, sondern die haben natürlich immer gesagt, ja, wenn da das Echte ist, dann nehme ich doch das. Was will denn die da mit sowas Totem, Alten, ne? Oder auch mein Finny, der konnte die ersten 2 Jahre draußen gar nichts essen. Und dann stand ich da und dachte, ja, aber ich habe doch nur gelernt, dass man mit Fressen belohnt. Was macht man denn jetzt? Und so. Da geht es ja wirklich darum, quasi dann auch wieder erstens gemeinsamer unterwegs zu sein und an der Erregung zu arbeiten und dem Hund beizubringen, ey, es ist nicht immer super aufregend draußen. Und guck mal, wir können auch was Ruhigeres machen. Und aber gleichzeitig den Hunden auch die Möglichkeit zu geben, dass sie auch mal die Sau rauslassen dürfen. Weil auf der anderen Seite ist das für diese Hunde ja auch total wichtig, wenn ich die immer nur langsam und ruhig und ne, ey, das ist halt nur, keine Ahnung, so ein durchschnittlicher Wischler, Deutsch-Kurzhaar, Terrier ist halt ein Hund mit 1000 PS. Wenn ich dann immer nur ganz langsam mit dem unterwegs bin, dann sagt er irgendwann auch, ja, danke, mach jetzt mein Ding mal kurz alleine mit 200 Sachen durch den Wald. Wenn ich zurück bin, können wir wieder langsam machen. Die brauchen ja auch die Möglichkeit, dann mal die Sau rauszulassen. Und das muss ich halt auch immer wieder mit reinbringen. Aber das ist gar nicht so schwierig, wie sich das anhört.
Also wenn ich jetzt praktisch mit meinem Jagdhund, Danette, wenn ich jetzt praktisch mit meinem Jagdhund spazieren gehen möchte, muss ich dann als Hundehalter, ich verlasse die Haustüre und schon befindet sich mein Hund im Jagdmodus oder sehe ich das? Jetzt ist er im Jagdmodus. Gibt es da irgendwas, wo ich als Hundehalter vielleicht darauf achten kann? Wo macht es denn Sinn, jetzt diesen Hund anzusprechen und vielleicht eine klitzekleine Übung abzufragen? Kannst du einen Sitz oder kannst du einen Schau oder wo sagst du, nee, wenn der das macht, brauchst du ihn gar nicht anzusprechen, weil der kann das dann in dem Moment nicht. Sehe ich das vielleicht als Hundehalter? Und wenn
Also,
ja, woran? Also ich meine, wenn er wegläuft, ist mir das auch klar. Wir gehen davon aus, der Hund ist an der Schleppleine.
und wenn der Aussie schreiend und kreischend auf 2 Füßen in der Leine steht, dann weißt du auch,
Der
jetzt
Keks brauche ich jetzt nicht zu geben.
ist jetzt nicht mehr viel möglich. Im Prinzip, also es ist ja ein bisschen unschön, weil die Leute mich immer fragen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn der Hund da nur noch zieht und völlig abgeschalten durch die Gegend läuft? Und ich
Das ist
sage
aber
dann,
eine berechtigte Frage eines
ja, das ist auch
Hundehalters.
genau. Und dann sage ich immer so eine sehr unschöne Antwort, du gehst nach Hause und zwar den gleichen Weg und zwar so schnell das geht wieder zurück. Weil es macht ja keinen Sinn, mit einem Hund, der total abgeschalten und aufgeregt ist, da noch länger zu bleiben, weil der übt ja das. Oh, hier ist es total aufgeregt, hier ist es total.
Ja, aber dann kommt doch bestimmt die Antwort der Hundehalter. Ja, aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, hat er ja seinen Auslauf gar nicht gehabt.
Ja, aber wenn er an der 2 Meter Leine hechelnd und ziehend da läuft, hat er ja auch keinen Auslauf. Also man geht ja raus, um Bedürfnisse mit dem Hund zu bef also Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen. Und es ist ja nicht das Bedürfnis in dem Fall. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, ich habe Hunger und dann steht die Torte vor meiner Nase, ich darf sie aber nicht nehmen. Wird es auch nicht besser, wenn ich länger davor sitze. Nur weil man dann sagt, dann hat sie so wenigstens gesehen. Ne? Also das, am Ende ist das ja auch dann eher Frust, anstatt dass man was gut tut. Ne? Und dann muss man vielleicht auch überlegen, und das ist ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit mit den Kunden zusammen zu überlegen, wir bauen uns vielleicht mal eine Strecke auf, die frustfrei abläuft. Wie können wir die gestalten? Wie können wir Spaziergänge wieder machen, ohne dass dein Hund nur noch an der Leine zieht und abgeschalten ist? Und du hast ja eigentlich gefragt, wie sehe ich, dass der Hund quasi im Jagdmodus ist? Die meisten Hundehalter merken, er ist irgendwann nicht mehr ansprechbar. Und oft ist ja auch die Aufmerksamkeit...
Das im wahrsten Sinne des Wortes, dann nehme ich
genau,
jetzt mal
an. Genau, du sprichst, du sagst was zu ihm, sagst deinen Namen, und er sagt, sorry, höre ich gerade nicht, bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Und das geht meistens auch noch eine Zeit lang gut, dass die Hunde sich gut diesen Switch von der Umwelt in die Menschenwelt schaffen und irgendwann geht es halt nicht mehr. Ja, also irgendwann können sie sich nicht mehr konzentrieren, die Umweltreize nehmen die immer mehr ein. Es gibt so das, gibt ja auch, das ist dann auch wieder sehr ein bisschen abhängig davon, was für einen Hund habe ich vor mir. Ne, der Beagle, der dann immer mehr die Nase runter macht und die Ohren und alles ist dann zu sozusagen. Der, keine Ahnung, Setter, der immer mehr rennen will, der immer mehr an der Leine zieht, der Dackel, der immer mehr japst. Also all diese Varianten kennen ja die meisten Hundehalter und merken dann so, oh, jetzt ist nicht mehr viel mit dem anzufangen. Und wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, können wir natürlich auch oft nicht mehr viel machen. Dann müssen wir aber überlegt schauen, wie können wir es das nächste Mal besser machen. Also Training ist ja ganz oft nicht, was mache ich denn in der Situation, sondern wie bereite ich das nächste Mal das so vor, dass die Situation funktioniert. Und damit kann ich schon ganz viel erreichen und auch schauen, dass das eben, dass der Hund es das nächste Mal länger durchhält. Und natürlich geht das nicht innerhalb von einer Woche, dass ein Hund, der vorher auf dem Spaziergang geschrien hat, dann total an lockerer Leine so läuft. Also das geht vielleicht, wenn ich gescheit auf den Hund draufhaue, aber das wollen wir ja alle nicht.
Ich wollte gerade sagen, das machen wir nicht. Der Hund wird bei also, uns niemals an den Hund packen. Punkt.
Das ist ja auch nicht das Ziel des Trainings, sondern wir wollen ja, dass alle Beteiligten glücklich sind und nicht, dass der Hund einfach nur funktioniert. Und ich sage das nur, weil das ja oft versprochen wird. Meistens steckt nämlich das dahinter. Ne? Also wenn man so lustige Sachen hört wie, ach, innerhalb von einer Woche haben sie eine super Leinenführigkeit, dann schaut ihr euch mal die Videos von den Hunden an, die da neben den Menschen laufen. Dann seht ihr alle, ja, das, dann hast du auch innerhalb von einer Woche einen sehr unglücklichen Hund. Ne? Und deswegen habe ich das jetzt nur eingebracht. Also wir schaffen es natürlich nicht innerhalb von einer Woche ein Verhalten, was schon 3-4 Jahre etabliert ist, mit irgendeinem Zaubermittel auszuschalten. Ne? Das dauert schon, aber es ist ja auch nicht schlimm. Man hat ja den Hund auch noch länger. Und wenn das Training nebenbei läuft und es macht beiden Beteiligten Spaß und man hat schon 3 Jahre lang diesen ziehenden Hund gehabt, dann ist halt auch 4 Monate Training, was jetzt nicht super aufwendig ist und was nicht nervig ist, weil es beiden Spaß macht, jetzt auch nicht schlimm, sagen wir es mal so. Und dann hat man aber schon nach der Zeit auch wieder einen Hund, der vielleicht entspannter an der Leine läuft.
Habe ich dich richtig verstanden? Wenn mein Hund, ich nenne das jetzt einfach mal so, in den Jagdmodus abgerutscht ist, habe ich denn dann überhaupt noch eine Chance, ihn, du sagtest das so schön, anzusprechen? Oder wie spreche ich ihn denn an, wenn ich dann seinen Namen sage und der Hund so gar nicht reagiert? Was soll ich denn dann tun? Also bleibe ich vielleicht einfach stehen und warte mal, dass er sich wieder zu mir umorientiert? Oder gibt es da einen Tipp? Weil wie gesagt, der Tipp, ich habe das letztens, dieses Wort fand ich so fürchterlich, Leinenimpuls. Nein, wir geben auch keinen Leinenimpuls, weil das bedeutet, ich hab echt gedacht, ich bin im falschen Film. Das ist dann dieser Leinenruck, der wurde dann nur umbenannt in, man gibt einen Leinenimpuls. Nein, das tun wir nicht, aber was tue ich denn dann? Also bleibe ich einfach stehen und warte, bis, weiß ich nicht, zu Ende geschnuppert wurde, zu Ende gebuddelt wurde. Was mache ich?
Also man muss ja erstmal überlegen, was macht denn mein Hund da gerade und was in Anführungszeichen Jagdmodus ist ja sehr unterschiedlich. Jagen an sich ist ja erstmal gar nichts Böses oder so. Ne? Ein Hund, der durch den Wald läuft und mal die Nase hochmacht, der jagt ja in Anführungszeichen auch schon oder ist schon im Kontext Jagdverhalten unterwegs, wie ich das jetzt sagen würde. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich würde sagen, meine Hunde sind alle zu 90% im Jagdmodus unterwegs gewesen. Es gibt auch ganz viele Hunde, die sogar in schneller Bewegung besser ansprechbar sind, als wenn sie kurz gehalten werden oder im Fuß laufen oder so. Also an sich heißt das ja noch lange nicht, dass wenn der Hund jagdliches Verhalten zeigt, dass schon Hopfen und Malz verloren ist. Ja, natürlich, wenn der Hund dem Hasen hinterher rennt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn abgerufen kriege, wenn ich es nicht vorher sehr gut trainiert habe, ist natürlich geringer. Und das sollte gar nicht so weit kommen, weil das für den Hasen ja auch sehr unschön ist. Aber natürlich kann ich Also ich muss mir zwei Sachen überlegen, wenn der Hund quasi im Jagdverhalten drin steckt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich mit einbringen kann? Also, und das klingt jetzt so etwas esoterisch, kann ich mich mit einbringen, was du da gerade tust? Kann ich helfen beim Jagen? Nein, einfach, gibt es noch was in diesem Kontext Jagen, wo nur noch was ist, was ich vielleicht sogar fördern könnte? Ein Hund, der nur steht und guckt oder die Nase hochnimmt, das ist ja jetzt erstmal noch nicht schlecht. Kann ich auch Interesse zeigen? Kann ich bestimmte Verhaltensweisen verstärken, dass die mir sogar später was bringen? Oder muss ich es unterbrechen? Ne? Und das sind immer die zwei Überlegungen, die ich mir kurz machen muss. Was macht jetzt mehr Sinn? Die meisten Menschen unterbrechen viel zu schnell oder unterbrechen auch viel zu häufig und das macht am Ende ja auch Frust. Also selbst wenn ich jemanden sehr gerne mag und der mich dauernd unterbricht, ist das natürlich am Ende auch frustig. Und lieber interessiert er sich für das, was ich tue und versucht quasi dadurch meine Ansprechbarkeit zu bekommen, als ihn zu unterbrechen. Aber wir brauchen natürlich ein gut aufgebautes Werkzeug in Anführungszeichen, ein gut aufgebautes Signal, wo ich den Hund in jeder Situation ansprechbar bekomme. Egal, ob der gerade einen anderen Hund anblökt oder ob der mit der Nase im Mauseloch hängt oder ob der im Hasen hinterher geht. Es braucht sowas. Es braucht einen Schalter von der Hundewelt in die Menschenwelt, den ich ganz einfach, und das ist jetzt schon ein bisschen Fleißarbeit, aber den ich mit den richtigen Lernbedingungen einfach gut aufbauen muss, darf.
Das heißt, es ist mit Sicherheit nicht der Name, weil den sage ich ja am Tag gefühlte 100 Mal, sondern es ist irgendein Signalwort,
Genau,
das
oder
dann
eine
für diese
Pfeife, ein Pfiff.
Situation.
Es kann auch ein Pfiff sein, es kann ein Signalwort sein, das muss man dann eben einmal kurz überlegen mit den Hundehaltern, was wäre da passend. Und das wird dann wirklich von der Grundschule, vom Kindergarten bis zur Abiturprüfung trainiert, sodass es später auch in diesen Situationen funktionieren kann. Und mit trainieren heißt wirklich üben und nicht anwenden. Es wird erst angewendet, wenn es wirklich bis zur Abiturprüfung funktioniert hat. Und dann habe ich aber ein sehr wertvolles Signal, was auch so funktioniert, dass es wie ein Reflex beim Hund ist, dass der, ne, abgerufen wird und sich denkt, oh Scheiße, jetzt hat sie mich ja gepfiffen vom Hasen. Oh Mist. Ah ja. Ne? Und zwar nicht, weil er sich denkt, oh Scheiße, das war jetzt gefährlich oder oh Scheiße, wenn ich jetzt nicht komme, kriege ich eine geschossen oder was für gruselige Sachen es da gibt, sondern einfach, weil ich es vorher so gut trainiert habe. So wie wenn man in der U-Bahn sitzt und jemand stupst einen da hinten an, dann denkt man auch nicht drüber nach, sondern dreht man sich um und sagt, nee, und sagt dann vielleicht auch, oh Scheiße, jetzt habe ich mein Buch nicht weitergelesen, wo war ich denn da gerade? Na, und dasselbe kann ich beim Hund natürlich auch erreichen. Es ist kein Hexenwerk, es ist einfach nur Training.
Das heißt, wäre es denn zum Beispiel sinnvoll, mit dem Hund, wenn man draußen ist, also ich sag mal, wie ich das mache, die Nettie läuft eben gesichert an der Schleppleine, aber wenn ich zum Beispiel tatsächlich was vor ihr sehe, dann sage ich auch, ich sage jetzt den Namen nicht, weil sie liegt da gerade, schau mal, und dann zeige ich dahin und dann kann das durchaus sein, dass da auch ein Reh steht. Und dann gucken wir beide in diese Richtung. Und dann ist sie ganz überrascht, dass ich es vorher gesehen habe. Ist das kontraproduktiv, wenn ich sie sogar auf was aufmerksam mache? Weil ich mache dann vorher auch, ich habe halt ein bestimmtes Geräusch, was ich jetzt auch nicht mache, weil die Kinder liegen da. Und das heißt, die Mama hat irgendwas super Tolles. Und dann zeige ich halt dahin oder dann mache ich irgendwas. Sollte ich die überhaupt darauf aufmerksam machen? Also, ich mach's halt, damit ich ihr sage, guck, ich gehe auch jagen und da steht Bambi und du bleibst
Also
zwar jetzt bei mir.
in jedem Fall machst du dich, also oft haben ja unsere Hunde, glaube ich, das Gefühl, naja, also jagdlich haben die es gar nicht so drauf. Ja? Also selbst wenn ich jagdlich unterwegs bin, denken, glaube ich, also dachten alle meine Hunde bis jetzt, naja, okay. Ne? Und das ist immer gut, wenn wir auch mal den Hunden sagen, guck mal, ich habe was vor dir gefunden, magst du mal schauen. Ne? Da steigt schon das Ansehen von uns dann auch ein bisschen. Sie denken sich, na, vielleicht sind die jagdlich gar nicht so dumm. Das hat auf jeden Fall, macht das Sinn. Auf der anderen Seite, es kommt natürlich auch den Hund drauf an, der aussieht, der das noch gar nicht kennt und der auch in trainingstechnisch da noch gar nicht drin ist und die Hundehalter, die das vielleicht auch noch nicht so oft geübt haben, weil man muss das ja auch für sich üben, so Handling und sowas. Wenn die jetzt da so laufen, dann sprechen die den Hund an und dann steht da ein Reh und die sagen, guck mal, was da ist. Ja, dann donnert der halt mit 200 Vollgas in die Leine und kreischt. Ne? Das alleine kann eher mehr Frust bringen, als dass es braucht schon die Voraussetzung, dass der Hund schon gelernt hat, hey, beobachten ist auch ganz cool und nicht frustig, und man muss nicht aus dem Fell hopsen. das, dann kann man sowas natürlich nutzen und dann verstärkt man natürlich auch sein Aufmerksamkeitssignal in dem Moment, was du nutzt, mit tollen Sachen. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, ein ganz spannendes Mauseloch gesehen habe, da war da gerade eine Maus entlang gelaufen ist und da ist eine Mäusespur, dann kann ich natürlich meinen Hund mal ansprechen, wenn er reagiert, ihm die Info geben, ey, das war eine gute Idee, guck mal, was ich da gefunden habe. Magst du auch mal gucken. So kann natürlich trainingstechnisch, das läuft ja viel dann auch durch Verstärkung mit Umweltbelohnungen ab, kann ich dem Hund natürlich auch viel leichter Sachen beibringen, als wenn es immer nur einen Keks gibt. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum die jagdlich geführten Hunde erstaunlich gut auf schlechtes Training reagieren, weil wenn ich den Hund da gerade am Stöbern habe, ich pfeife den und schicke den da rein, wo wirklich was drin ist, dann habe ich es natürlich gut verstärkt. Wenn ich den pfeife und ich gebe dem einen Keks, ja, das ist halt nicht so nett. Ne? Die meisten Jäger würden nicht sagen, dass sie in dem Fall mit Belohnung trainieren, aber nichts anderes ist es. Wenn ich ihn pfeife und wieder da reinschicke oder wenn ich ihm pfeife und was zu arbeiten gebe, dann ist das für den Hund was, was er gerne macht, was das Verhalten verstärkt. Und ja, also von daher ist das eine gute Möglichkeit über solche Belohnungen zu. Aber man muss es eben einmal, das birgt halt viele, viele Fehlerquellen und man muss es einmal eben genau durchdenken, wie man das am schlausten macht.
Jetzt, mein Lieblingsthema darf natürlich nicht fehlen, eben Tierschutzhunde. Und die Nettie, wie gesagt, kam mit 3,5 Jahren zu uns. Und wir vermuten, wir wissen es nicht, weil sie kam aus Frankreich und da waren die Angaben sehr, sehr, naja, nicht unbedingt aussagekräftig. Sie scheint bei einem Jäger im Einsatz gewesen zu sein, nennen wir es mal so. Und dann ist sie wohl ausgesetzt worden, sich selbst überlassen worden, dann ist sie halt aufgegriffen worden und ja, kam in die Tötungsstation, aus der wir sie dann sozusagen adoptiert haben. Es gibt sehr, sehr viele Podenkos, die den Weg über den Tierschutz zu ihrer Familie finden. Ich möchte darauf hinaus, das sind ältere Hunde, keine alten, sondern ältere Hunde, die vielleicht tatsächlich zur Jagd eingesetzt worden sind, die dem Jäger überdrüssig sind, die nicht so funktionieren. Das hattest du ja auch durchaus angesprochen. Es gibt Jagdhunde, die vielleicht durch die Jagdprüfung fallen und die werden dann abgegeben und kommen dann in Hände eines Nichtjägerhaushaltes. Habe ich denn da überhaupt noch die Chance, dann mit diesen Hunden auch zu trainieren? Weil ich sag mal ganz platt, die wissen ja rein theoretisch, worauf es ankommt. Sind vielleicht auch schon zur Jagd gegangen, hatten Jagderfolge und dann eben nicht mehr so funktioniert, wie es sich erwünscht war und sind daraufhin abgegeben worden. Kann ich mit diesen Hunden denn dann auch überhaupt noch trainieren als nicht Jäger und auch im nicht jagdlichen Einsatz?
Auf jeden Fall, ja. Also Lernen ist ja immer möglich und das sind genau auch die Hunde, die oft dann die Glaubenssätze der Hundehalter oft über den Haufen werfen, weil man so im Kopf hat oder vielleicht auch von der Tierschutzorganisation dann auch vorher. Und das ist ja auch völlig richtig, dass man Hunden Leute nicht blauäugig quasi diese Hunde gibt und sagt, mach die einfach ab, weil dann das wird schon funktionieren. Aber es sind auf der anderen Seite auch die Hunde, die durch Training oft, mit denen man sehr viel erreichen kann. Ne? Also wenn man sich da Mühe gibt und wenn man die richtigen Rädchen dreht, dann kann man da auch oft noch mehr erreichen als das, was man vielleicht bis jetzt erreicht hat. Aber es gibt natürlich auch Grenzen und das ist nicht unbedingt in Anführungszeichen der Jagdtrieb oder das, was die Genetik mitbekommen haben und was die an deren Erfahrungen gemacht haben, sondern das sind halt auch oft die Lebensumstände, die Umwelt, die Spaziermöglichkeiten, die Nebenbaustellen, die diese Hunde haben, ne? Wenn vielleicht noch Angstverhalten ein Thema mit drin ist oder ja, oft spielen da halt so viele Sachen mit rein und auch die Ressourcen des Menschen, wie viele Hunde, habe ich ja schon gesagt, hat der jeweilige Mensch, die machen es dann halt am Ende schwerer oder leichter. Und da ist Training halt auch ein Prozess und ich gebe schon den Hundehaltern so nach unserem ersten Coaching so eine Einschätzung, was ich glaube, was da passieren kann und in den meisten Fällen liege ich da auch richtig, wie schnell wir an was kommen, weil ich natürlich im ersten Termin auch immer abfrage, wie sind denn so die Ressourcen von Mensch und Hund, dann weiß ich so ein bisschen auch, wie schnell kann das Training gehen. Und manchmal ist es ja auch völlig okay, wenn man sagt, ich nehme mir da jetzt, keine Ahnung, ein Jahr Zeit und bespreche einfach, keine Ahnung, alle 2 Monate mal mit der Ines, was wir für Erfolge haben und ich habe schon die Werkzeuge. Oder ich nehme mir vielleicht nur, ich will jetzt mal kurz knackig, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen Zeit habe und ich will jetzt mal in den Aufbau des Rückrufs investieren. Also das muss man immer von Team zu Team wirklich genau beobachten, aber meistens ist sehr viel möglich. Und es ist nicht so, dass, also diese Mär ist ja schon im Kopf vieler Hundehalter und steht auch noch in vielen Büchern, dass Jagdverhalten, wenn der Hund einmal irgendwas im Kontext Jagdverhalten gemacht hat, dass danach nichts mehr möglich ist. Und ja, natürlich sollte der Hund nicht dummerweise einfach von der Leine gelassen werden und dann lustig Hasen hetzen, ja. Das wollen wir natürlich nicht, ja, weil der Hase hat Todesangst oder das Reh, was in Futterknappheit irgendwie 200 Meter gehetzt wird, das fällt einfach tot um, egal ob es der Hund erwischt oder nicht. Und es ist super gefährlich und das, keine Frage, sollte auf keinen Fall passieren. Aber weil es in der Vorgeschichte passiert ist, heißt, oder wenn es dann halt mal passiert, weil die Leine gerissen ist, heißt das nicht, dass wir das nicht mehr ausbügeln können. Ganz im Gegenteil, wir können daran arbeiten und es ist dann eine Lernerfahrung und ja, die hat im Köpfchen viel ausgelöst, aber wir können genauso wieder mit dem Hund üben, dass das an diesem Feld, dass man da vielleicht sich doch ein bisschen zurücknehmen kann und dass man da auch nur gucken kann und nicht in die Leine donnern muss und dass man vielleicht auch in einem halben Jahr dort wieder freilaufen kann. Also das ist natürlich möglich. Das verschiebt sich die ganze Zeit. Wenn wir gucken, das ist das Jagdverhalten, das ist der genetische Rahmen, dann ist innerhalb des genetischen Rahmens immer alles möglich. Und mein Fini war auch auf Drückjagden und hat da Rehwild gehetzt, angehetzt. Und natürlich hat er am nächsten Tag gefragt, können wir heute in diesem anderen Gebiet, wo ich spazieren war, wieder Drückjagd machen? Und dann, ja, mussten wir daran arbeiten, dass man hier halt wieder nur steht und guckt und nicht losrennt, einfach kopflos und so. Und das dauerte natürlich ein bisschen, aber danach war das auch wieder alles prima. Ne? Und wenn die Lernbedingungen passen und wenn man einen Plan für sich hat, dann kann man da sehr viel erreichen. Ja.
Und das heißt, jeder Hund, egal was für eine Vorgeschichte oder Vorerfahrung er in Sachen Jagd gemacht hat, man kann durchaus mit diesem Hund trainieren an dieser Jagdproblematik, wobei ja eigentlich das Wort Jagdproblematik überhaupt nicht zusammenpasst, weil die Hunde sind ja dafür gezüchtet worden, dass sie dem Jäger auf eben der Jagd helfen. Man kann aber, egal wie alt der Hund ist, durchaus mit ihm trainieren, auch egal wie der Stand ist. Und du hattest ganz am Eingang zum Gespräch gesagt, es ist letzten Endes egal, was die Vorgeschichte des Hundes ist, weil oftmals, zumindest was den Tierschutzhund anbelangt, weiß man es schlicht und ergreifend nicht oder man bekommt nicht alles gesagt oder was auch immer. Wir fangen da an, wo der Hund zu uns in die Familie kommt und ab da trainieren wir. Und dieses Training dauert seine Zeit, das hattest du ja auch gesagt. Ein Hund, das war so schön, der 3 Jahre lang, was hattest du gesagt, schreiend auf den Hinterbeinen rausgeht, wird nicht innerhalb von einer Woche das sein lassen und Trainingsmethoden, die das vielleicht versprechen, schaffen es vielleicht, dass der Hund innerhalb einer Woche das nicht mehr tut. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Zum einen, dass der Hund vielleicht gebrochen ist, dass der Hund das Vertrauen zu seinem Menschen verliert, dass das Ganze auch ganz ins Aggressive umschlagen kann. Man muss immer überlegen, wenn man das macht, was hat das zur Folge? Handeln hat Konsequenzen. Und schön ist einfach zu hören, dass natürlich auch ältere Jagdhunde, die aus dem Tierschutz kommen, durchaus in eine Familie, die gewillt ist, mit diesem Hund, ja, ich sage jetzt mal, artgerecht zu trainieren, also an diesem, ich möchte gerne buddeln, ich möchte gerne mal schnuppern, ich möchte gerne mal dieses oder jenes eben in dem Rahmen ermöglicht, die Familie da auch zur Verfügung hat. Jetzt wäre meine Frage noch, 2 Fragen habe ich noch. Oftmals ist es so, also vorweg, du musst nicht auf antworten, wenn du das nicht möchtest, aber es interessiert mich. Es ist oftmals so, dass spezielle Jagdhunde nicht an Privatpersonen abgegeben werden. Gut, eine BGS kann man, also ein bayerischer Gebirgsscheißhund oder ein Dackel, die auch zu den Jagdhunden gehören, ich werde nicht müde, das zu betonen, die kann Otto Normalverbraucher natürlich beim Züchter erwerben, bei einem Deutsch-Kurzhaar, bei einem Hannoveraner, Schweißhund, bei Spezialisten, die vielleicht auch etwas größer sind oder ich hoffe auch zumindest deutschen Jagdterriern, die sind zwar nicht größer, aber die gehören auf keinen Fall unbedingt in unbedarfte Hände, passiert das nicht. Wie stehst du dazu als Jägerin, jetzt weniger aus der Sicht der Hundetrainer, sondern tatsächlich als Jägerin, die eben weiß, wie die Hunde, man sagt es immer so schön, gearbeitet werden sollten, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Sagst du, das kann ich verstehen, oder sagst du, es kommt immer auf den, ja, in dem Fall, es hört sich blöd an, aber es ist ja der Käufer, der sich für den Hund interessiert. In dem Fall kommt es tatsächlich auf den Käufer an, oder würdest du sofort sagen, nö, verstehe ich, geht gar nicht?
Das ist wirklich ein schwieriges Thema und da ändert sich meine Tendenz auch immer mal wieder ein bisschen, weil man natürlich auch als Trainer immer wieder solche Hunde kennenlernt und auch sieht und deswegen ist das, ja, es ist ein schwieriges Thema. Es gibt aber ja auch diese anderen, also wenn man sie nicht vom Züchter in Anführungszeichen kriegt, kriegt man sie ja dann in eBay Kleinanzeigen oder so, wenn man sie unbedingt haben will. Und dann ist es ja meistens noch schlimmer. Und das macht es halt oft so schwer, ne? Und diese Züchter, die versprechen, ja, aber wir züchten ja Weimaraner ohne Jagdtrieb, weil die Mutterhündin und die Oma und so, die haben ja keinen Jagdtrieb. Das ist halt einfach völliger Bullshit. Das ist halt so nicht, ne? So, nur weil das die Oma und die Mutter und weil die Hunde keine jagdlichen Prüfungen machen oder nicht jagdlich vorgeprägt werden, zeigen die natürlich trotzdem dieses ganze Verhalten. Und am Ende hat ja auch ein jagdlicher Einsatz oder Hunde, die jagdliche Prüfungen absolvieren. Und da gibt es ja auch immer die Unterscheidung zwischen Schullinien und Arbeitslinien. Die Hunde, die noch Arbeitsprüfungen machen, die werden ja auch auf viele Sachen so nebenbei selektiert. Nämlich, kommen sie mit einer stressigen Situation klar? Sind sie trainierbar? Sind sie schussfest? Das sind ja auch Dinge, die im Alltag gar nicht so blöd sind, ne? Ein Hund, der gut trainierbar ist, der mit dem Stress einer Jagd zurechtkommt, in der Gesellschaftsjagd zum Beispiel, der die sehr schwierige jagdliche Ausbildung bis zur Brauchbarkeitsprüfung oder sogar bis zu höheren Prüfungen gut schafft, der muss klar im Kopf sein, ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Und dann hat man einen Hund, der zwar jagdliche Passion hat, aber der Rest ist alles Tutti da oben. Und ich habe lieber einen Hund, der jagdlich stark passioniert ist, wo ich weiß, okay, der hat diese Bedürfnisse, aber im Rest des Hundes, der ist, ne, der hat keine Probleme mit seiner Umwelt, der ist nicht überängstigt, der hat kein Thema mit Menschen und all diese Dinge. Das ist meistens für den Hund dann im Leben leichter als einer, wo das alles nicht mehr selektiert ist. Und dann hat man plötzlich, keine Ahnung, Weimaraner, die aus irgendeinen dubiosen Zuchten kommen, die wirklich mit allem ein Thema haben, mit Geräuschen, mit Menschen, und zwar Angstverhalten, die super gestresst sind mit allem Möglichen, weil sie eben gar nicht mehr mit diesen Sachen konfrontiert werden. Und das macht es dann noch schwieriger für diese Hunde. Deswegen an sich ist das eine gute Möglichkeit, über die Selektion das zu machen. Die Züchter machen das ja auch deswegen, weil sie ja wollen, dass die Nachkommen auch wieder geprüft werden. Also das deutsche Zuchtsystem, und da können wir jetzt noch Jahre drüber diskutieren, ob das Sinn macht und nicht, ne? Das würde ich jetzt gar nicht anfassen und da will ich jetzt auch nicht drüber urteilen. Da bin ich auch nicht so tief drin, dass ich da jetzt urteilen könnte. Aber das hat ja den Zweck, über die Selektion, über die Prüfungen zu gucken, wie entwickeln sich die Eltern, die Nachkommen dann. Und dann wollen die Züchter natürlich auch, dass geguckt wird, dass möglichst viele aus diesem Wurf dann natürlich auch Prüfungen machen, damit man gucken kann, eignen die sich wieder? Wie gut ist denn meine Zucht? Wie gut war denn diese Verpaarung? Na, ist ja eh schon sehr, sehr komisch, dass man dann die Hunde dann darüber misst, ne? Aber das gibt uns zumindest darüber hin Aufschluss. Und wenn das nicht mehr passiert, dann kann halt das, was rauskommt, auch wirklich entweder gar nicht mehr tauglich sein für unseren ganzen Alltag, oder es kann auch, ja, dann haben wir halt vielleicht Vorstehhunde, die nicht mehr vorstehen, aber die halt mehr hetzen. Ja, das ist auch nicht das, was ich möchte, ne? Also halt innerhalb der jagdlichen Selektion kann dann ja auch alles Mögliche dann rauskommen, was ich nicht unbedingt brauchen kann. Und deswegen ist das wirklich ein schwieriges Thema und ich könnte keine Züchterin sein, da auch die Hunde dann an passende Menschen abzugeben. Ich weiß das schon aus dem Tierschutz, ich war auch eine Zeit lang Pflegestelle, wie schwierig das ist. Und ja, deswegen, ich bin manchmal sogar eher der Meinung, auch den Showlinien bringen uns nichts Gutes. Und es sollte eigentlich schon so sein, dass die Hunde dahin abgegeben werden, wo sie das machen können, was sie besonders gerne machen oder besonders gut können. Das ist aber halt auch nicht bei jedem Jäger der Fall. Das ist halt leider diese Selektion, die halt auch nicht passiert, ne? Weil
ich wollte es jetzt nicht sagen, aber so manchen Jäger kenne auch ich, wo ich denke, ich glaube, dein Hund wäre bei mir besser aufgehoben. Aber das ist jetzt komplett privat gesprochen. Das geht gar nicht online. Natürlich geht es online, aber es ist einfach ein heikles Thema. Es ist ein heikles Thema und ich selber hatte ja deutsche Doggen gezüchtet und ich kann es halt tatsächlich nur nachvollziehen. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und was dann letzten Endes passiert. Sagen wir es mal so, ich züchte nicht mehr und das hat seinen Grund. Mir persönlich lag es jetzt einfach nur so am Herzen, wie siehst du es als Jägerin, eben einen tatsächlichen, von einem Züchter einen Jagdhund in eine Privathand zu geben. Ich persönlich denke, der Züchter steht sowieso prinzipiell bis zum Lebensende in der Verantwortung für den Hund, weil ohne sein Zutun wäre dieses Tierchen nicht auf dieser Welt. Und er kann natürlich nur nach gutem Wissen und Gewissen handeln. Natürlich sage ich als Privatperson, durchaus gibt es Privatpersonen, bei denen ein Jagdhund gut aufgehoben ist. Ich will nicht sagen, dass das prinzipiell gilt, aber da gilt dann das Prinzip, prüfe, wer sich denn da bewirbt und prüfe die Kenntnisse. Und ich denke, weil du auch eingangs gesagt hattest, von den 8 Welpen, die gefallen sind, haben halt 6 Wurfgeschwister total das Jagdgehen, sag ich mal, mitbekommen. Und 2 sind welche, die finden halt Blümchen und Schmetterlinge schön. Und dann liegt es ja auch vielleicht am Züchter, genau diese 2 zu selektieren und zu sagen, diese 2 und nur diese 2 würde ich in Privathände geben. So sehe ich das. Es ist aber jetzt tatsächlich meine eigene Meinung, die ich hier kundtue. Das können alle anderen Leute natürlich gerne anders sehen. Und leider, leider muss ich dir auch recht geben, die Problematik, wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, ich möchte jetzt eine BGS und bin bei 3 Züchtern abgelehnt worden. Ja, dann gucke ich, also nicht ich, aber dann guckt man bei eBay Kleinanzeigen und dann hat man eine BGS. Was das jetzt für eine letzten Endes wird, sei einfach mal dahingestellt, aber es gibt nichts, was nicht in diesen tollen Puppy Miles einfach produziert wird. Und deswegen fand ich das so gut, was du gesagt hast. Ja, dann haben die Leute vielleicht einen Weimaraner, aber wer weiß, wie der sich dann entwickelt. Weil keiner weiß, was dann letzten Endes da verparkt wurde. Und züchten heißt immer in Generationen denken. Das heißt, der Züchter sieht sowieso erst in 3 Jahren, hat diese Wurfverpaarung, hat das was gebracht aus Züchtersicht, in dem Fall eben aus jagdlicher Züchtersicht, oder war das der totale Reinfall? Haben wir da nur Hunde, die an Blümchen und Schmetterlingen schnuppern möchten? Trotzdem sind auch das ganz wunderbare Hunde. Es gibt nur wunderbare Hunde. Aber ich sehe es halt auch schwierig, wobei ich auch sage, das gilt eigentlich nicht nur für Jagdhunde, sondern für alle Hunde. Man muss einfach gucken, wohin kommt der Hund, wie sind die Leute, und ich werde es auch nicht müde zu betonen, es ist so wichtig, sich mit qualifizierten Hundetrainern in Verbindung zu setzen und zu sagen, ich hätte da Interesse an einem Hund und so sieht es aus, und sich da vorher Hilfe zu holen. Und das ist so schön, weil du hältst ja nicht nur den Leuten in Anführungsstrichen die Stange, die sich für Jagdhunde interessieren. Ich kann mich ja überhaupt bei dir auch melden, denke ich mal, wenn ich einen Hund möchte. Wenn ich sage, Ines, ich habe vor, mir einen Hund in die Familie zu holen, gehst du vielleicht mit mir ins Tierheim gucken? Das würdest du doch auch tun.
Also ich würde nicht ins Tierheim mit gucken gehen, aber ich würde auf jeden Fall eine genaue Analyse machen, was sind denn deine Wünsche, was könnte denn dieser Hund mitbringen. Ich würde mir dann auch Videos schicken lassen und das auf jeden Fall schon, klar. Und dann gucken wir auch, was bringt der denn vielleicht schon mit? Was haben die denn als Vorgeschichte, also nicht Vorgeschichte, sondern was bringt der denn im Moment an Thematiken mit? Wie können wir die bearbeiten? Weil wir ja vorhin schon gesagt haben, ja, jeder Hund kann lernen, aber oft müssen wir ja natürlich auch gucken, wie gut kann er denn lernen? Weil wenn so Sachen wie Thematiken im Haushalt noch mit dabei sind, dann müssen wir Prioritäten setzen. Ne? Wenn gesundheitliche Baustellen sind, das sind ja auch oft die Hunde, die wir...
Du meinst jetzt gesundheitliche Baustellen beim Hund, nicht beim Hundehalter.
Ja, sicherlich auch beim Hundehalter, aber eben auch beim Hund vor allem, die uns dann halt im Training oft reingrätschen, wo wir einfach gucken müssen, was können wir denn da noch verändern, dass es so für euer Zusammenleben eben gut passt, und was sind Dinge, wo können wir vielleicht nicht mehr, also wir können nicht alles trainieren. Ne? Die Ressourcen eines Hundes im Gehirn sind endlich und die Ressourcen eines Menschen zeitlich und im Gehirn sind endlich und wir müssen Prioritäten setzen, und da kann ich helfen, das aufzuräumen. Ja, und dann das zu gucken, wie können wir da schauen, was könnten eure Ziele sein, was könnten eure Zwischenziele sein, wie können wir die erreichen, was glaube ich, dass der Hund noch, also wo ist noch was rauszuholen, wo wurde vielleicht auch schon probiert, wo lassen wir den vielleicht auch einfach in Ruhe, wenn der halt, keine Ahnung, vor der Haustür die Katze anbrüllt und der ist an der Leine und der wiegt keine 80 Kilo, können wir auch einfach mal sagen, okay, diese Baustelle, die lassen wir jetzt und wir kümmern uns eher um die anderen Baustellen. Also das ist einfach, es geht nicht darum, einen perfekten Hund zu haben. Den gibt es sowieso nicht. Die meisten Hunde sind schon perfekt. Aber
wollte ich gerade sagen, ich habe sowieso die perfekten Hunde. Ich habe immer die besten Hunde der Welt. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber es sind immer die besten Hunde der Welt.
Wir müssen aber einfach gucken, wie kriegen wir das so hin, dass die Hunde sich da, wo sie leben, möglichst so wohlfühlen, dass sie viel gutes Verhalten zeigen können und wie kriegen wir das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund so hin, dass beide Beteiligten möglichst glücklich sind und dass der Mensch nicht auf dem Spaziergang dauernd über Training nachdenken muss, sondern sich einfach denkt, was für einen tollen Hund habe ich und der ist so toll und den liebe ich so und das wäre so mein Wunsch, dass wir das
Also erreichen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Hast du denn noch etwas, was du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
Oh, viel! Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nein, also vielleicht sich nicht mit anderen zu vergleichen, auch nicht mit anderen Hundehaltern zu vergleichen, sondern wirklich mal zu gucken, was habe ich denn an meinem Hund? Ne? Was macht der denn eigentlich schon alles toll? Weil oft bringt uns das echt in so eine Spirale, dass man immer denkt, na, das kann er noch nicht und das kann er noch nicht und das kann er nicht. Und in der Hundeschule fliegt er auch raus, weil er immer so aufgeregt ist. Wurscht, ja. Wenn man im Alltag gut zurechtkommt, dann muss man auch keine Blumentöpfe gewinnen. Wenn der Hund nicht dauerhaft Frust hat oder unglücklich oder Angst hat, dann hat man schon ganz, ganz viel erreicht und sich da mal auf das konzentrieren, was der gut kann, ist schon mal ein Riesenmehrwert, wie ich finde. Und auch erstmal zu gucken, was kann der denn auch schon? Weil die meisten Hunde können ganz viel. In unserem Alltagshustle kriegen wir das gar nicht so mit, dass das eigentlich das Tolle ist. Das würde ich gerne immer jedem Hundehalter schon mal mitgeben, weil das einen auch rausbringt aus diesem ganzen Stress und Druck und so. Und auch, weil das kriegt man ja auch in Hundeschulen, also das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen nicht mehr in Hundeschulen gehen oder zu Hundetrainern gehen, weil sie einfach immer gesagt kriegen, was sie alles falsch machen und alles, was sie alles nicht können und was der Hund alles nicht kann. Und das ist so traurig, weil die meisten Hunde können richtig, richtig viel. Und ja, das würde ich gerne, das finde ich ganz wichtig, dass man da erstmal guckt, was hat man und was kann der Hund eigentlich schon alles gut. Und
man sieht jetzt gerade die Nettie ein bisschen. Ich danke dir für dieses wirklich tolle, informative Interview. Ich hoffe mal, wir sehen uns noch mal zu einem anderen Thema wieder, weil du bist ja gerade dabei, das zweite Buch erscheint, glaube ich, in einem oder zwei Monaten. Magst du noch mal ganz kurz bitte etwas zu deinen Büchern sagen? Weil eins haben wir schon, das hattest du auch angesprochen, das Abgeleint. Und das nächste, ich verrate jetzt Spoiler-Alarm, Welpen. Magst du das noch mal bitte kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also es ist das dritte Buch, ich darf auch schon verraten, vielleicht passiert da dieses Jahr auch noch mehr. das, was jetzt rauskommt, ist ein Buch für Welpenhalter. Also wirklich, ich habe das heiße Eisen angefasst, Jagdhundewelpen in Familienhand. Wir hatten ja gerade schon drüber geredet, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht. Aber Jagdhundewelpen können sehr herausfordernd sein. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, dass selbst wenn man als Trainer gut vorbereitet ist, wünscht man sich mehrfach, diesen kleinen, so süß aussehenden Welpen dann wieder dahin zu bringen, wo er herkam, weil sie einfach vom Erregungsniveau manchmal alles toppen. Und ich das auch aus meiner täglichen Praxis mit Hundehaltern weiß, dass ganz viele sich erst trauen, dann im Junghundealter sich bei mir zu melden und sagen, oh Gott, die Welpenzeit war so schrecklich, ich habe gedacht, ich habe alles falsch gemacht. Und der hat nur gebissen, der hat nur Sachen kaputt gemacht, der war nur frustig und ja, deswegen fand ich es wichtig, dass da mal ein Buch zu dem Thema gibt, wo man eben wirklich guckt, was kann man denn so im Alltag machen, wenn ich so einen, das heißt wilde Welpen und kleine Jagdnasen, Jagdhunde bedürfnisgerecht trainieren. Und da geht es vor allem eben um die wilden Welpen und es geht eben nicht nur um Jagdhunde, sondern einfach Hunde, die das Potenzial an leichter Erregung und Jagdverhalten mitbringen. Was kann ich denn da machen? Genau, das erscheint Mitte März im
Kampf. Das andere Buch, was du eingangs schon erwähnt hattest, das Abgeleint, magst du da auch bitte noch kurz was zu sagen?
Genau, also abgeleint, das war mein erstes Buch. Da geht es wirklich darum, was kann ich machen, damit ich die Voraussetzungen mitbringen kann, dass mein Hund sicher abgeleint werden kann. Worauf muss ich achten? Da geht es gar nicht um Jagdverhalten, sondern einfach um den Alltag auch mit nicht jagdlich motivierten Hunden. Was kann ich denn tun, damit die Voraussetzungen für abgeleint werden, gut funktionieren, damit mein Hund auch sicher im Freilauf unterwegs ist. Und dann gibt es noch Leben mit Jagdhund. Da geht es wirklich speziell ums Thema Jagdverhalten und wie kann ich da ansetzen und wie kann ich das so hinkriegen, dass das gut funktioniert. Genau.
Also alle Bücher werden wir natürlich unterhalb des Videos verlinken. Das heißt, wenn ihr euch die gerne zulegen möchtet, ich habe die, die bereits erschienen sind, hier. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Verlinken werden wir das natürlich unterhalb des Videos. Auch deine Seite werden wir natürlich verlinken, dass die Leute, die sich an dich wenden möchten, dich auch finden. Dann sage ich an dieser Stelle nochmals wirklich herzlichen Dank, Liebes, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns nochmal zu einem anderen Thema wieder treffen. Heute an dieser Stelle also mein herzlichstes Dankeschön und wir sehen uns. Bis dann!
Vielen Dank, Anja. Tschüss.